Deutschlandfunk. Hintergrund.
Das Geschäft mit dem Öl. Kann eine riesige Raffinerie Nigerias Wirtschaft retten? Von Florian Guckelsberger.
Eine Tankstelle im Norden der nigerianischen Metropole Lagos. Es ist später Nachmittag und auf der vierspurigen Straße vor der Tankstelle staut sich der Verkehr. Dutzende Autos, Lastwagen und Motorräder warten trotz beginnender Rush-Hour darauf, endlich an die Reihe zu kommen.
Ich habe gerade Benzin getankt, für 568 Naira je Liter. Hier ist es günstiger. Die anderen Tankstellen verkaufen den Liter für 615, 620 oder 650 Naira. Der Preis schwankt stark. Man kann schon einiges sparen, wenn man hier kauft. Am Ende bleibt aber so oder so wenig übrig, um uns und unsere Familien zu ernähren und das Motorrad zu warten.
Elijah Omale sitzt auf einem kleinen Motorrad, das sichtlich in die Jahre gekommen ist. Hinter dem abgewetzten Fahrersitz ist eine große Kiste auf den Gepäckträger gespannt. Omale arbeitet als Kurier.
Was übrig bleibt, das reicht nicht, um ausreichend Nahrung für uns zu kaufen. Auch für die Ersatzteile reicht das, was ich mit dem Job verdiene, nicht aus. Die wirtschaftliche Lage bringt uns noch alle um.
Nigeria, mit 230 Millionen Einwohnern, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Vor 10 Jahren noch war die ehemalige britische Kolonie die stärkste Volkswirtschaft des Kontinents. Heute liegt Nigeria laut dem World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds IWF hinter Südafrika, Ägypten und Algerien auf dem 4. Platz. Jubril, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, ist Lehrer und steht mit seinem Auto ebenfalls an einer Zapfsäule. Auch er ist gezielt zu dieser Tankstelle gefahren, in der Hoffnung, etwas Geld zu sparen, und ist frustriert.
Ganz ehrlich, damit haben wir nach der Wahl nicht gerechnet. Da wurden uns viele Versprechungen gemacht. Sie haben gesagt, wenn die Dangote-Raffinerie erst einmal läuft, wird das Benzin billiger. So wie es jetzt ist, kann es auf jeden Fall nicht bleiben. Ich bete, dass Gott uns hilft angesichts dessen, was wir Nigerianer gerade durchmachen.
Aus den Präsidentschaftswahlen im Mai 2023 ging Bola Ahmed Tinubu als Sieger hervor. Die Ausgangslage war schwierig. Der Staat war hoch verschuldet, die Bevölkerung und die Wirtschaft litten unter einer hohen Inflation. Und bislang ist es dem Präsidenten nicht gelungen, die hohe Inflation zu dämpfen. Im Mai 2024 lag sie bei 34%. Der IWF prophezeit Nigeria die schlimmste Rezession seit 3 Jahrzehnten. Eine Wende zum Besseren erhoffen sich viele von Aliko Dangote. Der Nigerianer gilt als reichster Mann Afrikas. Seine Dangote-Gruppe hat eine Ölraffinerie gebaut, die Anfang 2024 in Betrieb gegangen ist. Es ist ein Projekt, dem manche zutrauen, die Wirtschaft des Landes im Alleingang wiederzubeleben. Drohnenaufnahmen zeigen im Schnelldurchlauf eine gigantische Baustelle. Mit diesem Werbevideo präsentiert die Dangote-Gruppe die Anlage. Sie liegt etwa 2 Autostunden östlich von Lagos entfernt. Die Financial Times nannte die Raffinerie Afrikas Mondlandung. Nigerias Senatspräsident Godswill Akpabio sprach von einem Weltwunder. Die Hoffnung ist groß, dass die neue Raffinerie die wirtschaftliche Lage Nigerias grundlegend verändern könnte. 120.000 Pfähle, jeder 25 Meter lang, mussten in das Marschland an der Küste gerammt werden, damit der Boden die Anlage tragen kann. Die Destillationsanlage, ein Herzstück der Raffinerie, ist hoch wie ein 30-stöckiges Haus. Für den Bau wurden derart viele Lastwagen und so viel Strom benötigt, dass die Dangote-Gruppe zusammen mit einem chinesischen Unternehmen kurzerhand eine eigene Fahrzeugproduktion aufzog und ein eigenes Kraftwerk errichtete. Umgerechnet rund 17,5 Milliarden Euro soll das Projekt gekostet haben und in seiner finalen Ausbaustufe 650.000 Barrel Benzin, Diesel und Kerosin produzieren. Am Tag. Die Raffinerie von Aliko Dangote gilt als die größte Raffinerie Afrikas. Wenn sie einmal im Vollbetrieb ist, soll sie nicht nur lukrative Teile der Wertschöpfungskette nach Nigeria holen, sondern den gesamten heimischen Bedarf an Erdölprodukten decken. Die Regenzeit beginnt. Nasse Monate stehen Lagos bevor. Vom Atlantik her ziehen dunkle Wolken über die Bucht, in der die Wirtschaftsmetropole liegt. Im vornehmen Westen von Lagos Island, einer vorgelagerten Insel, liegt das Büro von Shakirudin Taiwo. Der Ökonom arbeitet für die Nigerian Economic Summit Group, einem Think Tank, der sich seit 30 Jahren mit der Analyse von Wirtschaftsfragen beschäftigt.
To the Nigerian economy, the oil and gas sector is more like its oxygen.
Der Öl- und Gassektor ist die Luft, ohne die unsere Wirtschaft nicht atmen könnte. Er sorgt für 60-70% der Staatseinnahmen und macht 80% unseres Handelsvolumens aus. Wir exportieren Rohöl und importieren Petroleumprodukte. Dieser Sektor ist enorm wichtig.
So, which also means that the sector is very, very important.
Das Land verfügt nach Libyen über die größten bekannten Erdölreserven Afrikas. Nach Angaben der OPEC aus dem Jahr 2022 hat Nigeria gesicherte Vorkommen von etwa 37.000 Millionen Barrel Erdöl. Hinzu kommen rund 6 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Von dem in den Mangroven der Südostküste geförderten Rohöl hat nicht nur der nigerianische Staat profitiert, sondern auch die global agierenden Ölkonzerne, die die Vorkommen ausbeuten.
Wir fördern hier Rohöl und verschiffen es dann. Das liegt daran, dass alle vier vom Staat betriebenen Raffinerien nicht optimal laufen. Die Inbetriebnahme der Dangote-Raffinerie hat das Potenzial, die Dynamik in der Wertschöpfung zu verändern.
Die vier staatlichen Raffinerien sind so marode, dass Nigeria die gigantischen Mengen an Rohöl nicht selbst im Land raffinieren kann. Es wird exportiert und die Erdölprodukte wie Benzin und Diesel werden wieder importiert. Nach Angaben der Statistikbehörde kaufte Nigeria zwischenzeitlich 60 Millionen Barrel Benzin pro Tag, vor allem von europäischen Konzernen. Trotz seines Ölreichtums ist das Land daher von den schwankenden Weltmarktpreisen betroffen. Benzin und Diesel werden in Nigeria nicht nur für den Transport, sondern auch für die Stromerzeugung benötigt. Weil das Netz unter der Last immer wieder zusammenbricht, haben viele Unternehmen und Privathaushalte Dieselgeneratoren angeschafft. Steigt der Preis an der Tankstelle, sitzen vor allem ärmere Nigerianer im Dunkeln. Die neue Raffinerie der Dangote-Gruppe soll nach Angaben des Unternehmens bereits 420.000 Barrel pro Tag produzieren. Ende des Jahres soll die volle Kapazität erreicht sein. Doch die Preise an den Zapfsäulen sind trotzdem gestiegen. Wohl auch, weil Präsident Tinubu nach seinem Amtsantritt teure Subventionen auf Treibstoff gestrichen hat. Aus dem Wirtschaftsministerium ist jedoch ein Bericht durchgesickert, wonach die Regierung doch heimlich Benzin und Diesel subventioniert, um der hohen Inflation und der großen öffentlichen Empörung etwas entgegenzusetzen. Angesichts solcher Nachrichten beklagt auch Shakirudin Taiwo von der Nigerian Economic Summit Group die Intransparenz des gesamten Sektors.
Anders als in westlichen Ländern wie Deutschland, wo ich bei meiner Recherche öffentlich verfügbare Daten bezüglich der Mineralvorkommen finde, gibt es das in Nigeria nicht. Wir wissen nicht einmal, wie viel Rohöl genau gefördert und exportiert wird. In diesem Sektor gibt es einfach keine gesicherten Informationen.
We are not sure of anything about that sector.
Die Straße zu der neuen Raffinerie von Dangote ist teilweise in einem erbärmlichen Zustand. Die großen Tankwagen, die hier zu Dutzenden fahren, schaukeln gefährlich durch Abschnitte voller mit Regenwasser gefüllter Schlaglöcher. Dann erst wird die Straße besser und am Horizont taucht die Industrieanlage auf. Dutzende Kräne sind hinter einem hohen Bauzaun zu erkennen, der sich mehrere Kilometer entlang der Küstenstraße erstreckt. Bus um Bus fährt am Haupttor vor und entlässt Arbeiter in Overalls und gelben Schutzhelmen in Richtung Raffinerie. Eine Anfrage zur Besichtigung der Anlage hat die Dangote-Gruppe abgelehnt. Doch in einem kleinen Café etwas abseits des Haupteingangs wollen mehrere junge Männer darüber sprechen, wie sie das Projekt sehen. Sie stammen aus der Umgebung. Aus Angst vor möglichen Konsequenzen wollen sie anonym bleiben und ihre Namen nicht nennen. Ein schlanker Mann, Mitte 20, beklagt, dass sich viele Menschen hier schlecht über das Megaprojekt informiert fühlen.
Wir sind nicht nur Dorfbewohner, wir sind Einheimische. Wir sollten also wissen, was hier geschieht. Die Oberen, der Dorfvorsteher und die anderen, aber auch wir sollten besser informiert sein. Und die Gemeinde profitiert auch nicht in dem Maße, wie es angemessen wäre. Was wir bekommen haben, ist ganz schön mager im Vergleich zu dem, was uns zusteht.
Der junge Mann und auch seine Freunde sagen, die Gemeinden seien geteilter Meinung darüber, ob die Raffinerie den Menschen hier nütze oder nicht. Fließendes Wasser und Strom hätten sie jedenfalls nicht. Und die angeblich versprochenen, gut bezahlten Arbeitsplätze hätten überwiegend andere bekommen. Ein zweiter junger Mann stimmt ihm zu. Noch schlimmer sei aber, dass auch das traditionelle Leben der Menschen hier aufgrund der Raffinerie kaum noch möglich sei.
Our forefather.
Hier haben unsere Vorfahren Landwirtschaft betrieben und ihre Ernte eingefahren. Mehr wollten sie auch nicht. Jetzt haben wir wegen der Raffinerie kein Land mehr. Und wir bekommen es auch nicht zurück. Keine Kompensation, von wegen. Nichts. Sie haben nur mit einigen Dorfvorstehern gesprochen. Der Rest der Gemeinde war nicht eingeweiht. So haben sie das Land bekommen.
Der junge Mann hat Angst, dass er sich das Leben hier bald nicht mehr leisten kann. Denn während auf der anderen Straßenseite große Mengen Benzin und Diesel produziert werden, hätten viele Fischer nicht genug Geld, um ihre Bootsmotoren zu betanken.
Mein Vater wurde hier geboren, mein Großvater und mein Urgroßvater. Sie waren Fischer. Seitdem Dangote hier ist, gibt es nichts mehr zu fangen. Was immer sie hier genau anstellen, die Geräusche vertreiben die Fische weit ins Meer. Da hinzukommen ist für uns schwierig. Und das Benzin ist einfach so teuer.
Auf Anfrage äußerte sich die Dangote-Gruppe trotz mehrfacher Nachfragen bis zum Redaktionsschluss der Sendung nicht zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen. Ob der Sachverhalt der Vorwürfe korrekt ist, konnte der Deutschlandfunk nicht überprüfen. Zurück in Lagos. Der Aktivist Philip Jagpo sitzt auf einem weißen Plastikstuhl am Hotelpool. Ein Ventilator verwirbelt die schwüle Abendluft und vertreibt zumindest einige der Moskitos. Was die Anwohner der Raffinerie berichten, wundert den ehemaligen Journalisten nicht. Er hat lange zum Öl- und Gassektor in Nigeria recherchiert und glaubt, ein Muster zu erkennen.
Nigerias Beziehungen zum Öl sind wie eine Ehe. Leider ist es eine unheilige Ehe. Das wäre anders, würden die Menschen hier vom Öl und vom Gas profitieren. Stattdessen haben sie die Probleme, die es im Niger-Delta gibt, in die Gemeinde nahe der Dangote-Raffinerie importiert. Das Unternehmen hat viel Einfluss und wenn sie investieren wollen, dann spielen einfache Leute keine Rolle mehr. Also haben sie sich das Land genommen und die Menschen mit mageren Kompensationen abgespeist. Die, die sich entschieden haben zu bleiben, werden bald merken, was es bedeutet, neben einer Raffinerie zu leben.
Die Impacts of the refinery, which is just starting operations.
Jagpo hat viel Zeit im Delta des Niger verbracht, an der Küste Nigerias, wo der drittlängste Fluss Afrikas in den Atlantik mündet. Hier wurden in den 1950er Jahren die ersten Ölvorkommen des Landes erschlossen. Die Ölförderung hat das Ökosystem zerstört, was inzwischen gut dokumentiert ist. Philip Jagpo beschreibt apokalyptische Szenarien und fürchtet, dass sie sich wiederholen könnten.
These are communities where the farmlands have been ruined.
Das sind Gemeinden, deren Farmland völlig ruiniert wurde, in denen die Flüsse tot sind, in denen kein Fisch mehr schwimmt. Ich habe gesehen, wie die toten Tiere den Strand gesäumt haben. Wir haben gesehen, wie die Menschen vertrieben wurden. Die gehen mussten, weil die Natur verschmutzt und selbst die Luft unerträglich geworden war. In einigen Gemeinden hat das abgefackelte Gas die Atemluft in ein entzündliches Gemisch verwandelt. Die Fackeln haben die Nacht erhellt, 24 Stunden ohne Dunkelheit.
Und doch, Die von Aliko Dangote gebaute und in Betrieb genommene Raffinerie verspricht, dass auch der nigerianische Staat und damit seine Bürgerinnen und Bürger profitieren, wenn künftig mehr Wertschöpfung im Inland stattfindet. Braucht es angesichts der maroden staatlichen Raffinerien nicht ein privates Unternehmen, um Nigerias Energiesektor vom Kopf auf die Füße zu stellen?
I think it's corruption.
Zu glauben, dass die Privatwirtschaft für alles verantwortlich sein sollte, ist doch korruptes Denken. Es gibt innerhalb der OPEC mehrere Länder, die staatliche Öl- und Gaskonzerne haben. Wie kommt es, dass es dort funktioniert und hier nicht? Nein, es braucht den politischen Willen, dass es funktioniert. Und ich glaube, den Willen gibt es hier nicht. Aber ja, dieser Glaube existiert, dass es die Privatwirtschaft schon richten wird. Aber ich möchte mich nicht darauf verlassen.
Don't want to lean on that.
Franziska Holz vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den Bedingungen der Öl- und Gasförderung in Nigeria beschäftigt. Auch sie glaubt, dass es für einheimische Unternehmen nicht einfach sein wird, lukrative Teile der Wertschöpfungskette ins Land zu holen.
Es ist halt ein Sektor, in dem das meiste Know-how in westlichen Firmen drin ist, sodass es auch immer schwierig ist, neue lokale Firmen aufzuziehen ohne das westliche Know-how und die dann wirklich auf Dauer funktionieren zu lassen. So sehr man es den Ländern wünschen würde, dass sie mit lokalen Firmen da auch einen größeren Anteil der Gewinne sich sichern, funktioniert das oft sehr schlecht. Da sehen wir auch in anderen Ländern, selbst in einem Land wie Mexiko, was ja eigentlich ein OECD-Mitglied ist.
Für Franziska Holz ist Nigeria mit seiner grassierenden Armut und seinen großen Ölvorkommen vielmehr ein Paradebeispiel für den sogenannten Ressourcenfluch.
Ja, unter Ressourcenfluch bezeichnen wir die Tatsache, dass ressourcenreiche Länder, die man erstmal als wohlhabend und gut ausgestattet mit Ressourcen sehen würde, letztendlich niedrigeres Wirtschaftswachstum, größere Ungleichheit, einfach eine schlechtere wirtschaftliche Situation haben als andere Länder, die gar keine Rohstoffe haben. Zwei klassische Extreme wären Japan zum Beispiel, ein sehr reiches Land, aber wirklich gar keine Rohstoffe. Und auf der anderen Seite eben Nigeria, was viel Öl hat, viel Gas hat und trotzdem ein Land ist mit einem sehr niedrigen Pro-Kopf-Einkommen, mit großer Ungleichheit.
Europas Interesse an Nigerias Öl und Gas ist dennoch weiterhin groß. Im November 2023 schloss Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Staatsbesuch in der Hauptstadt Abuja eine Energiepartnerschaft. Schon zuvor hatte Deutschland Rohöl aus Nigeria importiert, letztes Jahr im Wert von 760 Millionen Euro. Nun sollen in den kommenden 12 Jahren deutsche Stadtwerke auch mit Flüssiggas, LNG, aus Nigeria beliefert werden. Das Handelsvolumen 5 Milliarden Euro. Für Franziska Holz ist der neue Gasdeal ein in doppelter Hinsicht fatales Signal. Sowohl mit Blick auf die Klimaverpflichtungen der EU als auch die Zukunftsfestigkeit der nigerianischen Wirtschaft.
Ja, ich finde, das ist eine ganz merkwürdige Art der Partnerschaften mit Ländern in Afrika. Energiepartnerschaften sind nicht das, was sie brauchen. Sie haben uns jahrzehntelang als Energielieferanten gedient und es hat ihnen nichts genützt. Und es hat ihnen viel Ungleichheit, viel Armut gebracht. Sie brauchen jetzt andere Arten der Partnerschaft und Unterstützung.
Ob die Raffinerie von Aliko Dangote zum erhofften wirtschaftlichen Aufschwung Nigerias beitragen kann, bleibt ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme der Anlage offen. Während die Anhänger des reichsten Mannes Afrikas weiter vom Potenzial der neuen Anlage schwärmen, träumen seine Kritiker von einer Zukunft Nigerias jenseits von Öl und Gas.
Das war der Hintergrund. Das Geschäft mit dem Öl. Kann eine riesige Raffinerie Nigerias Wirtschaft retten? Von Florian Guckelsberger. Redaktion: Katrin Michaelsen.